Ihr hört Vincent und Marie.
Mit offenen Armen.
Hallo.
Hallo, du lachst. Ich grüße dich.
Hi. Na? Ich weiß auch nicht. Es kommt mir irgendwie so vor, als hätten wir vor lange nicht aufgenommen, aber es stimmt gar nicht, ne?
Ach, die Zeit vergeht so im Flug, wenn man jung ist und sich amüsiert.
Ja.
Du bist geschminkt heute, siehst total cool aus. Siehst immer cool aus, aber heute siehst du ganz besonders cool aus.
Danke. Ja, oft nehmen wir auf, wenn ich noch nicht so fit bin. Aber heute ist Freitagabend, 18 Uhr und ich bin gut drauf. Und du?
Schön, ich krieche auf dem Zahnfleisch.
Ich glaube, den Ausdruck habe ich noch nie gehört.
Echt? Nee, das sagt man so. In meiner Altersklasse sagt man das so.
Ah ja, kurz vergessen, wie alt du bist.
Nee, also ich kann nicht meckern, aber ich habe heute gearbeitet mit der Jugendsuchtprävention. Das mache ich ja ehrenamtlich nebenbei. Und ich habe gearbeitet auf der Abiturientenfeier, wo also quasi alle Schüler Bonns, die ihren letzten Schultag hatten, hinkommen. Und dann ist da eine Bühne und es läuft fürchterliche Musik und die machen sich geisteskrank. Und wir sind halt da, um mit denen zu interagieren als Prävention.
Mhm.
Und das ging von 12 bis 17 Uhr. Das war sehr anstrengend, muss ich sagen.
Ja, ey, dann würde ich aber auch auf dem Zahnfleisch kriechen.
Siehst du? Also dann Redewendung direkt sozusagen verstanden.
Und Skala 1 bis 10, wo bist du?
Was, so eine 8? Mir geht's eigentlich sehr gut, tatsächlich.
Ey!
Ja.
Mal immerhin.
Auf jeden Fall. Ja, morgen fahre ich in Urlaub. Ich bin ja gar kein Urlaubsmensch, muss ich sagen. Wir haben mehrfach darüber geredet. Aber ein Kumpel hatte vorgeschlagen, einfach mal nach Hamburg zu fahren, weil wir da Freunde haben und weil Hamburg einfach eine coole Stadt ist. Und fahren wir morgen mit dem Zug rüber und dann sind wir bis Montag dort.
Hey, wie schön. Vor allem eigentlich ja fast schon bei mir in der Nähe wäre ich in Berlin.
Ja.
Aber ja, vielleicht passiert das nochmal irgendwann anderes. Mal.
Bestimmt, genau. Aber so ist hier eigentlich alles. Ich überlege mal, vielleicht fällt mir doch noch irgendwas ein, was problematisch ist. Man weiß ja
hey,
nie.
Hey, ja.
Aber im Endeffekt.
Ich habe auf jeden Fall ein paar problematische Dinge zu berichten.
Oh Mann, stimmt, meintest du schon. Genau, dann wollen wir uns gar nicht lange bei mir aufhalten. Ich bin einfach nur müde und habe viel zu tun. Da können wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ansonsten geht es mir sehr gut. Wie ist denn bei dir auf der Skala von 1 bis 10 der Zustand heute an diesem Freitagabend, wo wir aufnehmen gerade?
10.
10?
Ja, ich glaube schon.
Du sagst es so. So, ja, 10. Ja,
ja. Ja, immer noch.
Immer noch? Wow, ist doch cool. Ist doch voll super.
Ja, total. Ich meine, ich habe jetzt auch nur noch eine Woche hier. Aber die versuche ich einfach noch mitzunehmen und zu genießen. Ja. Nee, ach du, die problematischen Dinge sind die üblichen. Ich habe jetzt auch echt schon, ich habe ja genug erzählt. Es passieren ja dann doch auch immer ähnliche Dinge. Es geht ganz viel um Amore, bla bla bla. Bin jetzt aus Versehen verliebt in einen 22-Jährigen. Ist mir so auch noch nicht passiert. aber machst du nix.
Ich sage ja immer wieder, also der Trend geht ja zum jüngeren Partner bei ja. Frauen, so wie ich das mitbekomme, jetzt wo ich alt bin.
Also mein, ja, red dir das ruhig ein. Nein, aber von meinen Freundinnen kenne ich das. Also ganz viele von denen haben einen Hang zu jüngeren. Und man muss dazu jetzt sagen, das sind 3-4 Jahre. Also ist jetzt echt nicht die Welt. Es passiert mir nur sonst nicht. Ich stehe sonst halt auf sehr viel ältere Leute meistens. Oder zumindest 5 Jahre älter. Oder gleich alt, mein Gott. Aber ja, ist irgendwie schräg. Aber Alter, also es kommt ja eher darauf an, ob die Person lieb ist oder nicht. Und ich kenne ganz viele ältere Männer, die nicht so lieb sind wie diese 22-jährige Person. Und ich glaube, ich bin da fast ein bisschen zu aware. Also, dass ich am Anfang so dachte, oh Gott, ist das jetzt irgendwie so unausgeglichen? Bin ich da in irgendeinem Machtverhältnis? Aber dadurch, dass ich mich immer aufführe wie ein Kind und gar nicht so reif bin für mein Alter, vor allem nicht in meiner Urlaubsversion, ist, glaube ich, die Diskrepanz gar nicht allzu groß gerade.
Hauptsache, ihr habt beide eine gute Zeit, würde ich sagen.
Ja. Ich lerne ganz viel Italienisch.
Cool.
Ja. Ja. Nee, und ansonsten, ach, ist total schön, dass ich gerade auch, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche gar nicht erzählt, ich habe meine ersten Woche eine Freundin kennengelernt, eine neapolitanische, und wir haben uns so gut verstanden, es war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben schon vor ein paar Wochen einen Flug gebucht, also sie mit ihrer Schwester, die kommen über meinen Geburtstag im April nach Berlin, darauf freue ich mich sehr, weil jetzt, wo es Richtung Ende geht, fängt es schon dann ein bisschen an, dass ich mir Sorgen mache, wenn es ums Wiedersehen, ums Wiederzurückkehren geht. Aber deswegen ist voll toll, wenn dann ein paar von den neapolitanischen Freunden zumindest auch über meinen Geburtstag da sind. Und das macht vielleicht den Übergang so ein bisschen leichter. Und auch ganz witzig, meine Freundin Ramona, die jetzt schon ganz oft mit mir in Napoli war, die kommt am Dienstag einfach auch nochmal. Die lasse ich einfliegen. Und die fliegt dann tatsächlich mit mir zurück. Und das, ich glaube, das tut mir ganz gut, wenn dann jemand dabei ist, der mich zum Flughafen zwingt, dann wird das schon alles.
Okay, ja. Aber das ist doch schön, dass du auch so, dass die Berlin-Welt und die Napoli-Welt nicht so ganz endgültig getrennt sein müssen, sondern dass sich das auch so ein bisschen vielleicht verschmilzt irgendwie über die Zeit.
Voll, und das heißt, wahrscheinlich wird es zu tränenreichen Themen kommen bei mir dann ab nächster Woche. Da werden bestimmt ein paar Dinge aufkommen, vor allem, wenn es dann darum geht, es ist ja nicht nur dieses Napoli-Berlin-Ding, sondern auch, dass dann meine ganzen Verantwortlichkeiten und To-Dos wieder anfangen, die ja jetzt irgendwie so ein bisschen pausiert waren, aber ich muss dann wieder ganz viel arbeiten und mir wahrscheinlich auch nochmal einen neuen Job suchen zusätzlich, damit ich gut über den Sommer komme. Und Uni fängt wieder an. Also, und ich glaube, das hatten wir gerade eben auch kurz in der Vorbesprechung angesprochen. So, wie arrangiert man seine ganzen To-Dos am besten? Wie kann man das machen, ohne komplett überfordert zu sein?
Genau, Koordination von Aufgaben. Ne? Das ist bei mir auch gerade großes Thema. Können gerne thematisch was darauf eingehen. Ich wollte nur zum Alter noch eine Sache sagen, das ist so lustig. Also ich habe mich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass die Abiturienten so ganz, ganz klein sind, ganz, ganz Babys sind die irgendwie. Ja. Also ich glaube, das geht jedem so, dass man irgendwie denkt, nee, als ich zur Schule gegangen bin, sahen die alle viel älter aus und keine Ahnung. Ich glaube, das ist irgendwie so.
Ja.
Meine Kollegen sind ja auch alle viel jünger als ich, die da mit mir arbeiten. Ne? Also die haben dann zum Teil 2020, die haben zum Teil 2020 ihr Abi gemacht.
Ah, okay.
Und ich ja 2013 halt schon, ne? Mhm. Und das ist nur so lustig, weil die Jugendlichen, die waren heute, die waren relativ höflich, was mich sehr gefreut hat. Das ist nicht immer der Fall. Es war relativ gesittet, also es sind jetzt nicht so viele Leute abgestürzt. Lachgas war ein Thema, das ist bei Jugendlichen voll das Ding. Also du hast die da mit diesen Ballons rumlaufen sehen, die haben die da irgendwie aufs Partygelände geschmuggelt. Wo ich dann natürlich, da bin ich ja schon so alt, dass ich mir dann Sorgen mache und weiß ich nicht. Und dann mit denen so Gefährdeansprachen führe. Und mit denen darüber rede. Aber auf jeden Fall bin ich für die so alt und die siezen mich und so weiter. Die nehmen mich ja gar nicht mehr als cool und hip wahr. Die wissen ja gar nicht, wie cool ich bin. Die können das ja gar nicht mehr sehen. Und die einzige Interaktion ist, kennst du das, wenn du, es gibt auch ganz viele Memes dazu, einen Arbeitskollegen auf dem Flur triffst und dieses gequälte Lächeln hast?
Ja.
Dieses, so gucken mich Jugendliche
an. So gucken die dich an.
Ja, genau. Dieses,
hey, witzig.
So ein Arbeit und dieses so.
Ey, aber so ohne Scheiß.
Gequält, so. Ja.
Aber so alt bist du doch gar nicht. Weil, aber vielleicht nehmen die dich anders wahr, Reifer, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also man muss dazu sagen, Andrea und ich haben uns, kennen uns schon ein bisschen, aber nur von Instagram. Also beziehungsweise ich kannte ihn nicht, aber ich war ich war mit Freunden auf einer Jam-Session und stand da mit einem Freund von mir und Andrea kam auf mich zu und war so, ey, ich kenne dich von Instagram, was witzig ist, weil wir in Napoli sind und ich bin auch
hat
hier.
Hat sie schon rumgesprochen?
Nein, wirklich. Vor allem, also hier sind die Kreise ja noch sehr viel kleiner. Also man, wenn man so lebt wie ich und viel connected ist, dann kennen einen die meisten irgendwann. Naja, und das war ganz witzig, weil er mir, er kennt mich von Francesco und verfolgt mich irgendwie so seit einem Jahr. Und wie so ein kleiner Fanboy halt. Und ich dachte so, ach, ja, schön, dich kennenzulernen. Und hätte aber niemals gedacht, dass, keine Ahnung, wir uns dann weiter treffen, weil wir haben uns dann irgendwie fast jeden Tag gesehen. Und das ist nämlich der springende Punkt. Der hat mich total aufgenommen in seinen Freundeskreis. Und die sind, ich denke mal, alle in dem Alter, aber die sind überhaupt nicht so, wie ich mir 22-Jährige vorgestellt habe. Also die sind ganz, ganz lieb und irgendwie machen sich ähnliche Gedanken wie ich und so. Und ich dachte die ganze Zeit so, oh Gott, ist doch mega, mega, mega schlimm von mir, dass ich jetzt mit so 22-Jährigen chille. Aber die scheinen mich irgendwie zu mögen. Aber wahrscheinlich, weil ich eben auch nicht ausstrahle, dass ich bald 27 bin.
Du hast jetzt nicht unbedingt diese klassische Bausparvertrag-Aura.
Ja, eben.
Das ist vielleicht nicht unbedingt, ja.
Ja. Ja, ja. Also.
Aber die gucken dich nicht so an, wie ich gerade beschrieben habe, wie
nein,
die mich auf dem Festival heute angelächelt haben.
Gut. Alle ganz, ganz goldig. Und ich habe, also ich, ich habe das Gefühl, dass die auch voll viel von meinen Weisheiten wissen wollen, so weißt du, wie ich meine. Also es ist sehr auf Augenhöhe und ich verstehe mich halt so unfassbar gut mit Andreas bestem Freund und keine Ahnung, das ist dadurch, dass es alles auf Italienisch ist und klar, mein Italienisch wird immer besser, aber es ist jetzt trotzdem nicht so wie auf Deutsch. Aber dass die mich mit sich chillen lassen und gerne mit mir Zeit verbringen, obwohl ich nicht ihre Sprache spreche und obwohl ich älter bin, ist schon irgendwie wild. Also irgendwas muss ja da sein. Und ich habe das Gefühl, dass das auch wieder ein sehr, sehr viel Verständnis auf so einer emotionalen Ebene ist. Also ich habe das einfach oft, dass ich irgendwas anspreche und das nicht so gut ausformulieren kann, die dann aber total verstehen, was ich meine und mir dann sagen können, wie man das formuliert oder irgendwie so, weißt du? Und das ist jetzt nochmal so eine ganz andere Ebene, die mir passiert ist. Aber ja, ich zitiere ja gerne meinen Vater, der immer sagte oder sagt, man limitiert sich nur selber. Warum also beim Alter limitieren?
Ja, solange man sich das nicht selbst irgendwann vor Gericht sagen hört, ist alles gut.
Ja, nee, aber da passt ich. Ich glaube, das könnte mir nicht passieren. Ja, so viel dazu.
Okay, Aufgabenplanung war das
ja.
Thema.
Ja. Habe ich Angst vor, habe ich echt Angst vor, weil der Kontrast das ja eh immer schwierig macht, ne? Egal jetzt, ob von Wochenende auf einen Montag bezogen oder aber von, keine Ahnung, anderthalb Monaten Italien nach Berlin und arbeiten und bläh. Und das Erste, was mir eingefallen ist, als du das vor einer Vorbesprechung schon gesagt hast, ist, dass ich, im Kopf schwirren diese ganzen Sachen rum und es fühlt sich absurd groß an und unordentlich und ganz verwirrend und dass man gar nicht weiß, wie man das schaffen soll. Und das, was ich seit Jahren mache, und das ist wirklich ganz simpel, aber es ist Listen schreiben. Es ist ganz wichtig, diese ganzen To-Dos und Aufgaben sortiert vor sich zu sehen, schwarz auf weiß, weil die dann meist viel geordneter und überschaulicher wirken, als wenn die einfach nur so im Kopf rumschwirren. Und ich mache das praktisch so, dass ich für jeden Monat mir meine To-Dos aufschreibe. Und oft nehme ich dann auch welche aus dem alten Monat mit in den nächsten. Aber ich habe immer wieder neu dann vor mir sehen, also was ich machen muss. Und was mir daran eben auch so gut gefällt, ist das Abkreuzen können. Dass man auch wirklich sieht, was man schon geschafft hat. Weil ich habe meistens viel mehr To-Dos, als die ich schaffen kann. Aber trotzdem schaffe ich ja welche. Und das ist dann wiederum eine sehr, sehr große Motivation, dran zu bleiben, finde ich.
Ja, gerade das Visualisieren ist wichtig. Ich merke halt gerade, also das ist ja immer das größte Problem so beim Thema nicht nur psychische Erkrankheit, sondern generell, sagen wir mal, pragmatischer Umgang mit nervigen Dingen. So, da fallen psychische Erkrankungen auch drunter, aber vieles anderes. Man weiß auch, wie man es machen muss, aber hat keinen Bock, das zu machen. Und bei mir ist es auch so, gerade erscheint mir das alles als riesig und nicht zu bewältigen, super chaotisch. Eigentlich visualisiere ich die Sachen auch. Mir hilft es auch nicht unbedingt, eine Liste zu machen, sondern ich mache das mit so Kreisen, dann mache ich so Themenkreise. Also ich habe ja eh einen Kalender. Das kann ich sehr empfehlen übrigens, einen haptischen Kalender wirklich zu führen. Viele machen das ja nur über ihr Mobiltelefon. Mir hilft es sehr, wobei oft Freunde es mit der Angst zu tun kriegen, wenn sie da reinschauen oder sogar also regelrecht wütend werden oder Wutanfälle kriegen, weil mein Kalendersystem irre ist. Ich schreibe also in der ersten, ich habe so einen Kalender für.
Hast du pro Tag eine Seite oder was?
Nee, ich habe tatsächlich eine Doppelseite, DIN A5 Kalender für die Woche und ich schreibe immer erst die Termine rein und pass auf, dann fange ich an. Ne? Die wirklich wichtigen Sachen, da mache ich dann so Kästchen drum und dann fange ich an mit dem Markierstift. Dann markiere ich die Sachen noch. Dann muss ich meistens ändern, was wichtig ist und gehe zu einer anderen Markierstiftfarbe über und dann mache ich meistens noch da Post-it-Zettel drauf.
Ey, und am Ende ich mir deinen Kopf vor. So sieht
ja,
mein
es
Kopf
ist,
aus.
Ja, es ist fürchterlich. Dann hast du so einen Krickelkrackel und ich versuche ja nur zu ordnen und so weiter, aber es funktioniert irgendwie. Und da mache ich normalerweise so Themenkreise, also dass ich mir dann eine Seite nehme. Genau, ach, ich hab eine Seite 7 Tage, eine Seite Notizen. So, das habe ich mittlerweile. Das funktioniert auch viel besser. Linke Seite 7 Tage der Woche, rechte Seite nur Notizen. Und dann mache ich so Themenkreise. Und das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Jetzt rede ich hier öffentlich drüber, das heißt, ich muss es gleich machen.
Du musst es machen, ja.
Genau, aber ich habe es nicht gemacht, was ja so irre ist, weil ich bin die ganze Zeit gestresst, aber irgendwie kann ich diesen Stress nicht loslassen. Also irgendwie scheine ich ja einen sekundären Krankheitsgewinn zu haben, dass ich die ganze Zeit sage, ich habe so viel zu tun, wahrscheinlich, weil ich hoffe, dass Leute mich dann in Ruhe lassen. Also ich weiß es nicht.
Okay, ja, aber aufschreiben auf jeden Fall wichtig. Ich finde auch, also ich bin ein haptischer Mensch, ich brauche es auch. Also mir reicht es nicht in meinem Mobiltelefon. Ich glaube, vielen Menschen geht es so. Kalender habe ich nicht. Aber Ja, Listen halt. Und ansonsten, das ist ja auch nichts Neues oder so, aber also ich mache das automatisch, aber es gibt ja auch so Strategien, wie man unterscheiden kann, was jetzt das Wichtigste und so, aber ich weiß halt einfach, was das Wichtigste ist. Also am wichtigsten und am dringlichsten und was am wenigsten wichtigsten und am wenigsten zeitlich dringend. Dann muss man halt so abarbeiten. Also das, was passieren muss, muss ich halt machen. Und ich muss auch sagen, ich funktioniere wie die meisten Menschen auch am besten mit Druck, ne? Also auf letzten Drücker, wenn ich es machen muss, mache ich es. Ja.
Ich dachte auch, dass ich da bei mir irgendwas dran ändern würde. Also ich schreibe gerade die zweite Seminararbeit für mein Masterstudium jetzt. Ich studiere seit 9 Jahren. Ich muss die abgeben am 31. März. Ich habe vor 4 Monaten angefangen. Es ist völlig absurd, weil ich dachte dieses Mal, okay, ich will das Studium wirklich fertig machen. Ich rede da schon so lange drüber im Podcast. Und es ist immer dasselbe, ne? Ich arbeite monatelang an einer Seminararbeit. Und jetzt in den letzten, ich habe noch, glaube ich, 9 Tage, jetzt komme ich halt in die Gänge, ne? Also jetzt funktioniert es dann schon. Aber genau, was auch wichtig ist, ist halt eben die Zeiten, zu denen du arbeitest. Das fällt mir gerade sehr schwer. Also, dass ich konkrete Slots, wie man in diesem Manager-Sprech sagt, dass ich da konkrete Slots habe, wo ich arbeite. Weil teilweise arbeite ich so ein bisschen was für die Uni, so ein Stündchen zwischendurch, und klemme mich dann halt doch vor die Playstation oder so. Also das heißt, ich nehme nicht so einen konkreten Tag. Und das fällt mir gerade extrem schwer, weil ich dadurch, dass ich das so laufen lasse die ganze Zeit, seit Wochen jetzt schon, bin ich ziemlich desorganisiert. Ich bin in so einem eher chaotischen Zustand, das mag ich gar nicht. Eigentlich habe ich eine klare Routine, irgendwie Fitnessstudio, dann den Termin, dann den. Und gerade ist das so, das dröppelt alles so vor sich hin und ich fühle mich total unkoordiniert. Also es
aber was macht trotzdem einen Unterschied? So, also
ja, bist eingeschlichen.
Bist du raus aus deiner Routine?
Also Genau. Also ich bin raus aus der Routine, weil ich auch, Lara war erkältet. Ich habe auch eine Erkältung abgewehrt. Das heißt, ich konnte nicht ins Fitnessstudio gehen. Seitdem bin ich halt einfach viel zu viel zu Hause. Und das tut mir auch gar nicht gut, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, damit spricht aber einen spannenden Punkt an, weil so ist das ja mit Routinen. Wenn so mehrere Dinge wegfallen, dann ist es sehr viel schwieriger, die eine Sache, die dazu gehört, irgendwie der noch standzuhalten. Also ich merke das ja auch bei meinen bestimmten Dingen, ich bin morgens am produktivsten und wenn dann so ein paar Sachen wegfallen, dann fällt es mir schwierig, die anderen auch zu machen. Und ich glaube, der einzige Schlüssel wieder zurück zur Routine ist es einfach zu tun, ne? Man muss dann einfach wieder anfangen mit den paar Dingen, die da draufstehen, die dazugehören. Und dann nach 1-2 Tagen ist man dann wieder viel mehr drin. Das ist das Gute daran, dass wir halt super anpassungsfähig sind und sehr schnell anpassungsfähig. Und wir müssen es dann halt einmal machen. Und die ersten Mal ist es schwierig, aber ja.
Genau, das ist auch finde ich, oft so ein Thema. Es werden wahrscheinlich viele Leute kennen. Die Schwierigkeit, die Beschränkungen zu akzeptieren, die man als Mensch nun einmal hat. Wir sind sehr beschränkte Wesen. Und wie du sagst, es dauert 2 Tage, bis man in die Routine wieder reinkommt. Ich weiß halt genau, wir haben Freitagabend, ich habe gearbeitet. Ich werde heute nichts mehr für die Uni reißen oder sonstige Organisationen. Genau. So, ich müsste eigentlich, wenn ich jetzt nicht in Urlaub fahren würde, nehmen wir einfach an, ich würde nicht morgen in Urlaub fahren, früh aufstehen und dann morgen früh in die Uni. Aber ich kann, also diese Akzeptanz fällt mir gerade unfassbar schwer, zu sagen, ich kann nicht jetzt so, wie ich will. Und ich weiß aber, dass ich das akzeptieren muss. Und ich habe das schon so oft durchgekaut. Es ist so Banane. Also, weißt du, es bringt ja auch alles nichts. Es ist irgendwie dieser starke Wunsch, unmittelbar über die eigenen Ressourcen verfügen zu können. Und so ist es halt einfach nicht, ne?
Nee. Ja, und das kenne ich auch von so vielen meiner Freundinnen. Also diese Frustration darüber, dass es eben nicht so leicht ist und dass man sich nicht, seinen Ansprüchen nicht gerecht werden kann. Aber ich denke mal auch mal so, ja, wir haben halt auch alle sehr hohe Ansprüche und wir sind alle müssen leistungsorientiert sein. Und ich habe das Gefühl, da dann wieder so ein bisschen Weichheit und Akzeptanz reinzubringen, ist der Schlüssel, um dann auch wieder produktiver werden zu können. Also, weil mit noch mehr Zwang werde ich tendenziell eher noch frustrierter und mache noch weniger. Und je wohlwollender ich zu mir bin, desto besser fühle ich mich und desto lieber oder desto besser kann ich auch die Energie in mir finden, um dann wirklich diese Sachen durchzuziehen.
Ja, genau, also das teile ich. Ich bin auch ein absoluter Schweinehund, was so Selbstbelohnung durch Ablenkung angeht. Also ich mache das total gerne, ne? Ich mir dann irgendwie Essen bestelle oder irgendwie im Internet abhänge, weil ich ja so viel geleistet habe. Und je mehr Zwang ich aufbaue, desto mehr muss ich mich ablenken, jetzt in Anführungszeichen belohnen, weil man tut sich gar keinen Gefallen damit. Und gerade passiert immer wieder dasselbe. Ich bin super gestresst, krieg wenig hin, krieg's nicht koordiniert und muss mich dann ablenken, mach dann vielleicht ein ganz kleines bisschen was und sag dann, okay, zur Belohnung kann ich jetzt 10 Stunden PlayStation spielen. Und ich bin halt niemand, der sein Leben unbedingt vor der Videospielkonsole gerne verbringt. Ne? Also es ist für mich schon so ein ganz rotes Zeichen eigentlich, dass wenn ich da vor dem Ding hocke, dass ich mich halt ablenke.
Ja.
Es gibt ich muss schon selber drüber lachen, es gibt ein President-Line dazu, aber er sagt irgendwo, ich finde selbst an der Nadel hängen nicht so bescheuert, wie tagtäglich vor der Xbox hängen. Und er ist so, cum grano salis, mit einem Körnchen Wahrheit verstehe ich, was damit gemeint ist irgendwie.
Ja, ich auch. Ja, vor allem ist ja dieser Eskapismus, der macht dann ja keinen Spaß. Das ist ja das Tragische, dass wenn man so krass prokrastiniert, Prokrastination macht ja keinen Spaß. Es macht ja viel mehr Spaß, wenn man zumindest die kleinste Aufgabe geschafft hat und danach sich irgendwie belohnen kann. Also, ist einfach so. Ich muss, by the way, auch noch ein paar Essays schreiben.
Letztes Jahr sogar.
Ja, also es ist jetzt keine Hausarbeiten, sondern in einem Seminar 4 kleinere Essays. Muss ich aber auch noch vom 31. schaffen. Ja.
Können ja eine kleine Lerngemeinschaft gründen.
Ja.
Wäre bestimmt super produktiv.
Bestimmt super produktiv. aber das meinte ich auch, ich werde das vorher noch machen. Ja, führt kein Weg dran vorbei, muss ich mich halt einfach durchbeißen. Das Ding ist, ich schreibe halt lieber meinen Scheiß. Ich gehe jeden Tag auf so einen großen Platz, Piazza Dante, setze mich dann, trinke meine Cola Zero und schreibe kitschige Gedichte. Und habe es bisher noch nicht geschafft, meinen Laptop mitzunehmen stattdessen.
Das klingt aber auch sehr viel besser als fast alles andere, was man sonst so tun könnte. Also ich hätte auch wenig Motivation, was anderes zu tun an deiner Stelle.
Ja, aber ich meine, alle anderen arbeiten hier auch. Also weißt du, alle können viel ausgehen und viel Spaß haben, aber ich denke mir so, die anderen arbeiten ja auch.
Ja, es ist eine der schönsten Stellen von Adorno tatsächlich in der Minima Moralia. Die habe ich schon mehrfach erwähnt. Das ist diese Aphorismensammlung von Adorno, die ist wunderschön. Und der schreibt echt kompliziert, aber die Minima Moralia ist ein bisschen zugänglicher. Und da beschreibt er so die Kindheit, über die schreibt Adorno sehr viel, als so, als Ort der Hoffnung. Also so ein bisschen, wenn es sozusagen einen Vorschein vom Kommunismus gibt, schon in der Gegenwart, dann in der Kindheit, sozusagen in der Hoffnung, die in der Kindheit liegt. Und er beschreibt die Kinder im Zirkus, wie die Kinder im Zirkus sind und das alles, dieses Spektakel wahrnehmen und genießen. Und er beschreibt halt eben, wie das für die Kinder ja unmöglich ist zu verstehen, dass die Leute halt arbeiten, die Zirkusartisten, ne?
Ja.
Also ein Kind im Zirkus, ich finde das so schön, diese Vorstellung, ein Kind im Zirkus käme ja niemals auf die Idee, dass diese Menschen arbeiten. Und wenn du als Erwachsener da sitzt, dann weißt du ja auch, ist halt deren Job.
Das
ist einfach deren Job, es ist so irre.
Aber was für eine schöne Sicht.
Ja, total, ich liebe das. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön irgendwie.
Ja. Ja, ich habe auch überlegt, also mal schauen, wie es jetzt weitergeht, aber ich habe überlegt, ich wäre am liebsten jetzt ja schon hier geblieben, in Neapel, statt zurück in die Uni zu gehen. Aber warum ich das nicht mache, ist, weil ich mein Apartment schon weiter untervermietet habe an meine Nachbarn. Und ich denke mal, ich kehre dann zurück im August, September und habe überlegt, eventuell, ob ich dann ein Urlaubssemester nehme. Kostet der Spaß. Ein weiteres
Semester. Ja, aber ist doch gut.
Ja, und dann,
ja, aber voll.
Ja, und wenn ich dann tatsächlich ein halbes Jahr hier bleiben würde, dann müsste ich mir einen Job hier suchen, was ich eigentlich nicht gerne mache, weil ich möchte nicht die Deutsche sein, die hier jetzt am Ende noch den Neapolitanern die Arbeit wegnimmt. Die haben ja eh schon viel zu wenig. Aber weiß ich nicht, für ein halbes Jahr ist vielleicht in Ordnung. Wenn ich nicht einen Online-Job finden würde, im Marketing oder so, das wäre ja auch noch eine Option, das wäre tatsächlich am besten. Aber das wäre dann jetzt nochmal der nächste Step, finde ich, so ein bisschen. Also jetzt außer so dieses Schreiben und so, dann hier wirklich, wirklich Alltag zu leben mit Arbeit.
Ja gut, aber du kommst ja auch aus der Musikbranche und da gibt es ja bestimmt so Remote-Jobs, die man über den Laptop aus von überall machen kann, ne? So in dem Bereich im weitesten Sinne.
Ja, total. Ey, by the way, ich muss da auch noch unbedingt von der Elektriker-Geschichte erzählen.
Ja, bitte.
Du hattest mir doch so ein wunderschönes Zitat von jemandem geschickt vor ein paar Wochen, dass in Neapel alles kaputt ist und die Neapolitaner anfangen zu funktionieren, wenn etwas kaputt ist. Und das halt alles so ein bisschen auch romantisiert und so. Und ich meine, in meinem Apartment funktioniert eh ganz viel nicht und alles ist so ein bisschen dreckig und alt und so. Und es ist irgendwie ganz süß und romantisch. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du Elektroschocks bekommst, wenn du Wasser berührst. Das war nämlich mal richtig absurd. Und zwar hatte ich Besuch von meinen Mädels für 5 Tage jetzt diese Woche oder vergangene Woche. Und wir haben so unser Leben gelebt und hatten Spaß. Und dann irgendwann war ich duschen und, warte mal, hä? Hörst du das?
Da wird geredet bei dir. Es sind schon wieder die Gespenster an den Wänden.
Ah ja, meine Nachbarn. Ich hör das ja immer nicht wegen den Kopfhörer. Naja, auf jeden Fall dachte ich so, Mädels, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe mir so ein paar Schocks abgeholt halt einfach.
Dass du duschen warst, oder?
Ja, und zwar, wenn ich den Duschkopf, also berührt habe, die Armaturen praktisch, dann war ich so, okay, schräg.
Das klingt vielleicht mega einfach gruselig.
Druck oder so. Ja, genau. Und dann habe ich das den Mädels zeigen wollen, aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann irgendwann ist es schlimmer geworden, oder als meine Freundin dann nur Hände gewaschen hat, hat sogar der Wasserstrahl uns Elektroschocks gegeben. Aber wir...
Das klingt völlig absurd,
ja,
Marie.
Ja, total, warte mal. Und weil, also sowas ist mir noch nie passiert. Und weil wir uns damit nicht auskennen, haben wir das sehr oft ausprobiert. Sehr oft ausprobiert, bis wir gemerkt haben, wir ziehen...
Ihr habt das also, immer wieder, ihr habt dann immer wieder eure Hände da drin. Was?
Wieso Kinder? Nee, vor allem, wir haben dann verschiedene Dinge ausprobiert. Also, weil mit Plastikschlappen an, ne, als Erdung... ging es dann kurz besser und dann war immer so, jetzt mach du nochmal. Und dann irgendwann war es aber auch in der Küche und auch mit Plastikschlappen. Und wir waren so, fuck. Und ich in meinen Nachbar geschrieben, weil ich kenne den, also ich habe ja, stehe nicht im persönlichen Kontakt mit dem Vermieter und so. Und dann konnten wir erstmal kein Wasser benutzen und waren so schon so scheiße. Und ich habe meine Nachbarn gefragt, ob das bei denen auch so ist. Und die meinten erst nein. Und dann haben wir Wasserflaschen besorgt, um uns irgendwie waschen zu können. Und zu trinken natürlich auch. Und wie war das dann? Ich glaube, genau an dem Abend noch kam dann ein Elektriker und hat das gecheckt, konnte aber nicht so richtig sagen, was abgeht. Und dann am Tag darauf war es dann so, dass es bei meinen Nachbarn auch so war. Und wir sind ja 5 Apartments hier praktisch in diesem Flur. Und wir alle hatten das gleiche Problem. Dann kam wieder ein Elektriker, diesmal ein anderer. Und ich hatte dem aufgemacht und Claudio, mein Nachbar, war weg. Ich hatte seinen Schlüssel fürs Apartment, bla bla. Und ich dachte am Anfang, das war vorgestern Abend, der wäre einfach nur nett. Der natürlich auch nur neapolitanisch gesprochen, ne? Also, und so ein richtiger, wie man sich so vorstellt, so ein 50-jähriger alter Italiener. Und der war total nett am Anfang. Ich war so, okay, gut. Bis ich gemerkt habe, dass er mich ekelhaft anmacht. Und ich so, scheiße, Jungs, hallo, wo seid ihr? Dann kamen die zum Glück und ey, dann hat er jetzt 2 Stunden rumgepimmelt und versucht, das Problem zu verstehen. Und ich habe dann bei meinem Nachbar gewartet mit ihm, weil der halt mich einfach angemacht hat und ich das unangenehm fand.
Ja, unangenehm, das tut mir leid, ja.
Ja, voll. Und sowas. Mein Nachbar war auch so, oh, scheiße, bleib hier. Naja, und dann hat er das Problem aber nicht fixen können. Und dann vorgestern... Er hatte dann rausgefunden, dass es mein Boiler tatsächlich war. Auch ein bisschen unangenehm. Ich habe ja alles, mein Apartment hat alles flachgelegt. Und da musste der aber wiederkommen zu mir. Und ich war schon so, scheiße. Und aber Andrea und so, die hatten keine Zeit, die mussten arbeiten. Dann dachte ich so, komm, ich schaffe das, war auch mitten am Tag. Und dann kam der, wir haben ein bisschen gequatscht. Die Türen waren auch alle offen, bis dann Claudio, mein einer Nachbar, auch kam. Sich kurz vorgestellt hat und der Typ hat dann hier so rumgearbeitet, aber der musste immer wieder zwischendurch Pause machen, weil das Wasser rauslaufen musste, bla bla bla, und wir hatten sehr viel Zeit rumzukriegen und dann hat er sich halt wieder vor mich gesetzt und mir in seinen Übersetzer getippt, wie schön ich bin, bla bla bla. Ach, und ich musste in dem Fall gute Miene zu bösem Spiel machen, weil das ein Bekannter von meinem Vermieter ist und ich habe ja keinen Vertrag und sowas. Also ich bin angewiesen auf die Bestätigung und auf das Wohlwollen dieser Männer, damit ich hier wohnen kann. Das ist ja dieses abgefuckte patriarchale Abhängigkeitsverhältnis.
Und das sagt es gerade sehr deutlich, ja.
Und genau, konnte dann natürlich die eine Sache machen, die mir als Frau zur Verfügung steht, nämlich sagen, dass ich in jemand anders verliebt bin, weil Männer einen fremden Mann mehr respektieren als mein pures Nein. So, und dann habe ich so ein bisschen erzählt und ich hatte dann das Gefühl, okay, es entspannt sich tatsächlich ein bisschen, weil er macht mich zwar an, aber jetzt nicht auf eine gefährliche Art und Weise. Und tatsächlich hat es einen Unterschied gemacht, als ich ihm dann erzählt habe von, ja, ich bin verliebt, blablabla. Und dann kam auch mein anderer Nachbar wieder und hat mir dann geschrieben und mich angerufen, war so, komm mal her. Und hat dann gesagt, ey, ich habe euch sprechen gehört und dass er dich anmacht, willst du hier bleiben? So, also das fand ich dann schon ganz gut und es hat sich dann auch alles entspannt, es war dann in Ordnung, aber das war schon irgendwie eine Kacksituation, so weil man sich sehr machtlos vorkommt. Und ich hatte jetzt das Glück, dass immer jemand da war und die Türen offen waren und dass der Typ dann am Ende doch auch nichts gemacht hat. Aber das war eine der unangenehmen Erfahrungen mit italienischen Männern und ich war sehr froh, dass das jetzt die einzige war und die gut ausgegangen ist. Ja, und trotzdem so ein bisschen Klischee, ne? Dieses, ja, der alte Handwerker, bla bla.
So Machismo, Macho-mäßig, so ein bisschen.
Ja, ganz genau. Ich
muss mir vorstellen, mit den Brusthaaren und dem Goldkettchen.
Ey,
oder sowas.
Zu 100%. Und dann zeigt er seine Tattoos und erzählt auch von seiner Frau. Und ich so, ja, ich habe die bei WhatsApp gesehen, voll schön. Und dann sagt er aber trotzdem immer wieder, oh, du bist so schön und oh, ich bin doch viel zu alt für dich. Ja, bist du. Dann lass es doch auch einfach.
Oh Mann, ätzend. Ja, also ich meine, tut mir einfach leid, das ist in so einer scheiß Situation, was man ist halt gerade in seinem Zuhause, das ist halt ein vulnerabler Raum, also ja. Gerade in den eigenen vier Wänden, auch wenn es eine Übergangsweise das eigene Zuhause ist, ist man halt sehr verletzlich, also es ist halt voll. Einfach das Letzte, wo man irgendwie so eine unangenehme Interaktion haben möchte.
Ja.
Und es zeigt halt nochmal, dass Männer halt solche Abhängigkeitsverhältnisse ausnutzen, ne? Das ist halt total beschissen. Das ist halt auch interessant, also es gibt ja auch es gab mal eine Diskussion, das ist ewig schon her, mit der Autorin Ronja von Rönne, so eine Jungautorin, mittlerweile nicht mehr ganz so neu, aber die war nur so ein Shootingstar im Literaturbetrieb. Und sie hatte damals in der Welt, glaube ich, eine Seite geschrieben, warum sie keinen Feminismus bräuchte. Man muss dazu sagen, das waren 4 Texte insgesamt. Das heißt, es gab 2 Texte pro Feminismus und 2 Texte kontra Feminismus.
Scusa, faccio il mio podcast adesso.
Das sind die italienischen Männer, die hören, dass wir von Feminismus reden. Die fangen an rumzuschreien.
Die hören ja nur mich reden.
Es waren 4 Texte insgesamt, 2 pro, 2 kontra Feminismus von Frauen selber geschrieben. Und Ronja von Rinne hat dort selber geschrieben, dass sie keinen Feminismus bräuchte, weil sie halt nie irgendwie Diskriminierung erfahren hat und so weiter und so fort. Es gab da einen riesen Aufschrei. Ich fand das einerseits ein bisschen überzogen, weil es war halt einer von 4 Texten. Sie hat das jetzt nicht einfach so rausgeballert. Es war eine Gegenüberstellung. Und sie hat dann auch einen Preis bekommen von Springer, vom Springer Verlag. Den hat sie sogar abgelehnt. Das fand ich sehr integer. Also sie hat gesagt, sie will nicht diesen Preis annehmen, weil das nur einer von 4 Texten war und hier so getan wird, als wäre sie so eine Antifeministin. Das wäre sie gar nicht. Mhm. Aber trotzdem hat sie da halt eben aus einer, ich sage jetzt mal, privilegierten Perspektive, ich habe das sehr abgeschmackt, aber sie hat halt eben gesagt, dass sie persönlich davon nie betroffen war und das alles gar nicht braucht. Ja, genau. Es gibt natürlich Personen, die von gewissen Diskriminierungsformen nicht betroffen sind. Aber Männer werden sich halt eben die Abhängigkeitsverhältnisse suchen, die sie halt ausnutzen können.
Ja, und das ist ja, sorry, bei allen wichtigen Themen so. Ich bin nicht von Rassismus betroffen, aber ganz, ganz viele Menschen. Und deswegen bin ich gegen Rassismus so. Und auch wenn ich in ganz vielen Dingen Glück gehabt habe mit Männern, wäre es trotzdem nicht fein zu sagen, ich brauche keinen Feminismus, weil was ist mit all den anderen Frauen? Also, ich habe das nicht gelesen. Ich kenne Ronja von Rönne vor allem, weil sie auch viel über ihre Depressionen teilt, die immer wieder auftreten,
genau.
Die sehr rezidivierend sind. Daher mag ich sie ganz gerne.
Ich fand die auch immer cool. Ich finde die mittlerweile ein bisschen oll, muss ich sagen. Irgendwie. Ich will damit niemandem zu nahe treten. Aber früher fand ich die auch immer cool. Aber irgendwie, ja, die hat dann auch die hat dann zum Beispiel mit so einer Prostitutionsbefürworterin sich unterhalten und das ist jemand, der sehr aggressiv Prostitution positiv darstellt. Mhm. Und das ist ein Thema, das ich einfach ablehne. Ich habe ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Da dachte ich mir dann, ja gut, wenn du irgendwie einerseits sagst, du brauchst keinen Feminismus, dann ist Prostitution cool, dann ist das Gesamtbild irgendwie so ein bisschen, ja, da kann ich irgendwie mit meinen Kumpels vom Dorf reden, die werden dir dasselbe sagen.
Ja, und ich glaube, auf der anderen Seite hat sie ganz viele andere Beiträge auch schon gemacht, die irgendwie cool sind. Aber ich meine, das ist immer das Risiko, ne, wenn du Journalistin bist oder irgendwie in der Öffentlichkeit stehst. Menschen werden dich wegen bestimmter Dinge kennen und die vielleicht ablehnen, was vollkommen in Ordnung ist. Davor habe ich ja auch Angst. Ich habe ja total Angst davor, dass irgendwann mal jemand irgendwas sich rauspickt von dem, was ich gesagt habe, zum Beispiel in diesem Podcast, was er irgendwie blöd fand. Und das natürlich überhaupt nicht meiner ganzen Person gerecht werden kann. Aber das ist halt einfach das Risiko, was wir eingehen, wenn wir öffentlich Dinge teilen. Und damit muss man dann irgendwie umgehen können. Ich habe das ja allein schon, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal am Anfang gesprochen, voll oft so, das wird auch jeder kennen. Man sagt was in einem Moment und schon eine halbe Stunde später denke ich mir so, warte mal, das war eigentlich überhaupt nicht so ausgedrückt, wie ich das eigentlich sehe. Aber dann, also wenn du dich von dieser Angst lähmen lässt und dann lieber gar nichts sagst, das ist halt auch nicht der Weg. Also, ja, deswegen kann ich nur wieder und wieder predigen, die eigene Fehlbarkeit, der einen Platz zu geben. Und im besten Fall kann man sich korrigieren, wenn man was Blödes gesagt hat.
Aber genau, ja. Das ist, finde ich, einerseits wichtig, ne, dass man irgendwie das auch ernst nimmt, wenn man Scheiße baut, wenn man irgendwas richtig Dämliches sagt, dass man das dann ernst nimmt, wenn man darauf hingewiesen wird, dass man sich dann nicht zu fein ist, das richtig zu stellen öffentlich, wenn es wirklich irgendwas war, was einfach völlig daneben war. Und zum anderen ist ja auch das Spannende, dass die Rezeption von Dingen, die man öffentlich sagt, die kann sehr selektiv sein. Also kann, wie du sagst, jemand daherkommen, der pickt sich irgendwas raus und beschwert sich dann. Aber die Leute, die tatsächlich sich anschauen, was du insgesamt öffentlich vertrittst, können das ja einordnen. Also das Interessante ist ja, hast du, ne, also machst du quasi nur Inhalte, die so unangreifbar sind, dass man sich nichts rauspicken kann, um gegen dich zu verwenden, weil dann machst du eigentlich gar keine Inhalte. Das ist ja bei ganz vielen so Influencern so, oder die eher wie so glatte Oberflächen wirken. Oder machst du halt einfach was, wo du Bock drauf hast, und natürlich kommt irgendwann ein Depp daher und versucht, dir ans Bein zu pissen. Das passiert immer. Ich meine, wir haben auch schon hier über den Podcast blöde Nachrichten oder Kommentare bekommen. Das passiert einfach.
Also, ja.
Das kannst du nicht verhindern. Aber im Endeffekt machen wir das hier ja auch für die Leute, die irgendwie Bock drauf haben, die sich das anhören. Und
Ja. So machen wir es.
Also ich finde, genau, man sollte das, was man tut, sollte man halt nicht abhängig machen von irgendeinem, der einem nicht wohlgesonnen ist oder so. Das,
total. Und ich meine, solange es ein paar Menschen mehr hilft, als dass es Menschen ärgert, sind wir ja vor allem auf der richtigen Seite, sodass es sich lohnt, weiterhin ganz viel Quatsch in diese Mikrofone reinzulabern.
Ja. Das fand ich zuletzt nochmal krass. Hast du mitbekommen mit Felix Lobrecht, dass er so behindertenfeindliche Sachen auf der Bühne gesagt hat?
Nee.
Das fand ich richtig abgefahren. Also ich habe das auch auf Instagram gesehen. Das heißt, einige, die hier zuhören, werden das vielleicht auch mitbekommen haben. Und ich bin bei Humor relativ schmerzbefreit. Also ich bin niemand, der so jedes Wort auf die Goldwaage legt. Wirklich nicht. Also bei mir ist eigentlich immer so die Devise, solange es lustig ist, finde ich es vertretbar. Mhm. Wenn es halt einfach nur Rassismus ist, der halt als Humor maskiert daherkommt, geht es natürlich gar nicht. Mhm. Aber es gibt halt auch schon Witze, die wehtun und trotzdem lustig sind. Das ist erstmal gar kein Widerspruch. So. Und Felix Lobrecht hat halt einfach auf der Bühne so übelste Ressentiments gegenüber behinderten Menschen wiederholt. Nach dem Motto, dass halt Behindertenparkplätze nervig wären und dass sich die Behinderten versuchen würden, in die nicht behinderte Gesellschaft so reinzuschleusen. Und es war halt so unangenehm.
Alter.
Weil ich meine, du kannst über das Thema selbstverständlich Witze machen. Selbstverständlich ist es potenziell möglich, auch Witze über das Thema Behinderung zu machen, solange das halt wirklich lustige Witze sind.
Ja. So.
Und das war aber einfach nur
ein reines, gar nicht so witzig.
Genau, es war halt einfach überhaupt nicht lustig. Und da dachte ich mir auch so, ich habe echt ein dickes Fell. Aber da dachte ich mir auch, krass, also wenn du so irgendwie so Vorurteile, die Mehrheitsgesellschaft eh schon hat, also das, was irgendwie so der durchschnittliche, nervige Spießbürger eh so denkt über Minderheiten, wenn du das auf einer großen Bühne nochmal als Witz erzählst, da hört es halt auf. Also fand ich sehr, sehr unsympathisch, muss ich sagen.
Ja, also das kann er doch auch eigentlich besser, oder? Aber ja, Felix Lobrecht ist ja auch berühmt dafür, dass der da in Sachen Humor, dass er über alles Witze macht. Aber ich stimme dir voll zu. Mach doch Witze, aber dann sollten die auch witzig sein. Ist ganz spannend, weil ich arbeite ja mit einer Frau mit Behinderung und muss meine 4 Essays tatsächlich im Seminar Ableism schreiben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend auch, das Thema. Und wie auch einfach Menschen mit Behinderung dazu stehen, wenn Witze gemacht werden. Aber ja.
Ja, es wäre ja auch völlig vermessen, Menschen mit Behinderung per se als humorfrei zu kategorisieren. Das finde ich auch mal so völlig unmöglich, wenn überhaupt über Personengruppen so über einen Kamm geschert gesprochen wird.
Ja, voll.
Genau.
Ja.
Ich wollte noch was anmerken. Wir haben jetzt sehr viel geredet über Gott und die Welt. Ich bin froh trotzdem, dass wir die Folge relativ thematisch orientiert über die Bühne bringen konnten, weil ich echt fertig bin. Der lief heute 5 Stunden lang Chartsmusik und alle waren besoffen. Oh, es war wirklich schlimm. Und am Ende lief Wir sind Helden. Am Ende lief schöne Popmusik. Ja, ich hatte fast Tränen in den Augen, aber nur die letzten 2 Songs irgendwie. Ist so sehr, sehr ärgerlich. Was ich aber noch zum Thema sagen wollte, zum Thema Organisation von Aufgaben, das ist halt zwei Sachen. Zum einen, manchmal ist es halt auch einfach zu viel. Also bei mir ist es gerade auch einfach zum Beispiel objektiv zu viel. Ja. Ich habe das mit den Geldsorgen mehrfach angesprochen. Ich muss sehr viel arbeiten gerade, habe privat viel Sachen irgendwie, um die ich mich kümmern muss. Das heißt, es ist dann auch die falsche Denkweise zu sagen, ich muss das jetzt irgendwie einfach nur in mein Notizbuch schreiben und dann kriege ich das schon organisiert. Das hast du ja auch gesagt mit liebevoll zu sich selbst sein oder halt einfach ne, zart zu sich selbst sein, dass man einfach sagt, es ist gerade nicht so gut zu bewältigen. Das finde ich mir noch sehr wichtig, einfach zu sagen, die Gesellschaft, in der wir leben, ist halt, die ist halt falsch eingerichtet. Wir leben halt in einer irrationalen Gesellschaftsform. Deswegen ist es manchmal objektiv auch einfach too much. Und das andere ist eben die Gewichtung der Dinge, wie man sich das anschaut, weil ich jetzt auch in so einen Stressmodus gekommen bin und dann fällt mir die Gewichtung super schwer. Mhm. Und ich habe dann auch nochmal, also ich muss irgendwie sehr viel aktuell wieder über so die Endlichkeit des Daseins nachdenken und irgendwie die Sterblichkeit von einem. Das ist ja mal mehr, mal weniger präsent. Es gibt Leute, die ja gar nicht drüber nachdenken. Es gibt Leute, die da viel drüber nachdenken, aber kein Problem damit haben. Und bei mir ist gerade so ein bisschen gruselig, weil ich halt eben so viel Alltagsscheiße habe und mir dann immer wieder denke, aber das Leben ist halt endlich. Das ist irgendwie creepy. Aber es hilft halt auch so ein bisschen auf Distanz zu gehen, weil wenn man sich anschaut, gut, wir sind halt nur Gast auf dieser Erde. Wir sind halt alle nur für ein paar Jahrzehnte hier so. In Anbetracht dessen sind manche Aufgaben auf der To-Do-Liste auch dann gar nicht mehr so grauenerregend, weil sie einfach an Relevanz verlieren in Anbetracht dessen.
Ja.
Das ist das, was mir gerade unmittelbar hilft tatsächlich oft.
Das kenne ich total, diesen Gedanken. Das hilft mir auch sehr. Und auf der anderen Seite aber auch dein erster Gedanke, nämlich ist auch einfach zu viel sein lassen können. Egal, worum es geht. Also meine Freundin zum Beispiel durchlebt gerade voll den krassen Trennungsschmerz und dann entschuldigt sie sich dafür, dass es ihr so geht. Und ich sage, wie soll es dir denn auch gehen? Also das ist ganz, ganz, ganz schlimm und wir stehen das jetzt mit dir durch. Und du heulst so viel, wie du heulen musst und wir werden das durchreden, wie auch immer viel du das brauchst und willst. Und so ist es eben auch bei nervigen Alltags-To-Dos. Es nervt einfach und dann musst du gucken, was du hinbekommst und du musst irgendwie versuchen, dran zu bleiben und für dich sorgen zu können, damit du nicht irgendwie komplett dich verlierst und aufgibst und ganz resignierst. Aber viele Sachen sind halt schwierig und da führt dann auch, da gibt es dann keinen Shortcut oder so. Und ich weiß auch, nächste Woche wird für mich unfassbar schwierig. Ich werde ganz viele Scheißgefühle haben. Ja, ist der Preis, gehört auch dazu. Auch da gibt es irgendwie keinen Shortcut drum. Und gibt halt nicht.
Also, ist halt einfach
man
so.
Man könnte ja, halt also, eine MDMA-Pille nehmen, aber es gibt keine Medizin dafür, sich besser zu fühlen.
Ja.
Es braucht halt alles auch immer diesen zeitlichen Faktor und also ganz viele Faktoren. Organisatorisch, emotional, auf der Beziehungsebene. Man braucht halt ganz viele kleine Bereiche, die einem irgendwie Kraft spenden, damit man auch die Scheiße überstehen kann.
Ja, bei MDMA-Pille muss ich zurückdenken an eben, es war wirklich sehr skurril, es war eine junge Frau bei uns am Stand. Ich musste mich so zusammenreißen. Sie meinte, ob wir eine Tablette hätten, um wieder schneller nüchtern zu werden. Sie meinte, es gibt doch so Tabletten, irgendwie, die nimmt man und dann ist man wieder nüchtern.
Was? Ich dachte,
also, okay, ja, es gibt solche Tabletten. Aber erstens können wir die hier nicht am Stand ausgeben. Und zweitens weiß ich nicht, in welchem Kontext du die eingenommen hast, wer die dir gegeben hatte. Aber sie hat das so ganz selbstverständlich. Sie war jetzt, sie wirkt jetzt nicht wie jemand, der so feiern geht oder so.
Ja.
Ein sehr normales Mädel. Und sie hat einfach so, als ob es das Normalste der Welt wäre, so danach gefragt. Und sie meinte, sonst kennt sie das so, dass irgendwie so diese Tabletten so dabei.
Aber wovon spricht sie denn?
Ich weiß es nicht.
Das habe ich aber nie gehört. Also ich, ja. Ich kenn Dinge, die einen fühlen lassen, als wäre man nüchtern, aber es
ja, ja, ist eben, ja genau. Ich hatte da auch so ein großes Fragezeichen auf der Stirn. Ich meinte nur, nee, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Ja. Ja. Ich dir auch nicht, Vincento.
Manchmal ist es einfach so.
Manchmal ist es so, ja.
Gut. Haben wir wieder richtig was geschafft heute.
Haben wir, hoffe ich. Und ich hoffe, ihr schafft auch das, was ihr machen müsst, was ganz wichtig ist und dringlich. Und
lasst das bleiben, was ihr nicht machen müsst.
Genau.
Kümmert euch gut um euch selbst.
Baby Steps sind wichtig. Eins nach dem anderen. One day at a time.
Gut, jetzt haben wir alles an Phrasen, was wir noch irgendwie in petto hatten, rausgeballert zum Ende der Folge.
Ja.
Sehr gut. Dann sprechen wir uns nächste Woche in hoffentlich alter Frische.
Machen wir. Habt einen schönen Freitagabend, Vincenzo.
Du auch.
Tschüss.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Folge.